Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 1. Es ist der 9. Vers. Wir machen also Fortsetzung mit der Betrachtung der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Als unser Herr Jesus Christus sich Johannes offenbarte und ihm das zeigte, was er den Gemeinden mitteilen sollte, da befand sich Johannes in der Verbannung auf der Insel Patmos. Ich war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Er machte also keinen Urlaub auf Patmos, sondern er befand sich dort als ein von Rom verurteilter Verbrecher in einem Straflager. Und genau dieser Situation entspricht auch die Art und Weise, wie er sich hier den Gemeinden vorstellt. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Er nennt sich also hier nicht Apostel. Und das hat ganz gewiss seinen Grund. Es geht ihm offensichtlich an dieser Stelle nicht so sehr darum, seine Autorität als Apostel, als Lehrer der Gemeinde zu unterstreichen, sondern er will den Gläubigen damit signalisieren: Es geht mir nicht besser als euch. Ich kann euch in euren Bedrängnissen, in euren Nöten, in euren Leiden sehr, sehr gut verstehen. Ich denke, dass beide Seiten immer wieder sehr wichtig sind. Auf der einen Seite musste der Gemeinde Jesu immer wieder klar gemacht werden, dass ein Johannes, ein Petrus, ein Paulus eine von Gott geschenkte Autorität als Apostel hatten. Und somit war das Wort, das sie mündlich oder schriftlich weitergaben, dass sie an die Gemeinde richteten, Gottes Wort, dass sie mit Sanftmut aufnehmen sollten. So lesen wir es ja auch im Jakobusbrief. Nehmt das Wort Gottes mit Sanftmut auf. Die Gläubigen in Thessalonich hatten zu Anfang ihres Glaubensweges diese innere Herzenseinstellung gehabt. Wir lesen einmal ein Wort dazu aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus ihnen: Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wir erfahren das aus den Briefen des Apostels Paulus, dass besonders er an dieser Stelle immer wieder in Frage gestellt wurde. Besonders die Gläubigen in Korinth oder ein Teil der Gläubigen in Korinth stellten seine Apostelschaft in Frage. Er kämpft darum, ihnen das deutlich zu machen, dass er ein von Gott berufener Apostel ist. Ein Apostel Jesu Christi, genauso wie alle anderen auch, wie Petrus, wie Johannes und wie sie alle geheißen haben. Und das tut er nicht aus einer Eitelkeit heraus. Er tut es nicht um der eigenen Ehre willen, sondern er tut es letztlich um der Autorität Gottes willen und auch um der Gemeinde willen. Es geht ihm dabei nicht um sich selbst, sondern es geht ihm dabei um den Lauf des Wortes Gottes. Die Apostel waren in ihrem Charakter und Verhalten sicherlich nicht fehlerfrei. Wir lesen zwar nicht viel davon, dass sie Fehler gemacht haben, aber hier und da lässt die Heilige Schrift das durchblicken, sowohl bei Paulus an einer Stelle im 2. Korintherbrief, als auch bei Petrus, dass sie durchaus nicht fehlerfrei gewesen sind in ihrem Charakter und in ihrem Verhalten. Und doch sollte ihre Autorität als Lehrer der Gemeinde anerkannt werden. Denn das, was sie der Gemeinde mitzuteilen hatten, das war fehlerlos. Das war frei von Irrtum. Da schrieben sie in der Autorität eines Apostels. Das muss man also fein auseinanderhalten. Und ich denke, dass wir das sehr gut übertragen können und dass das auch sehr bedeutsam ist, gerade auch in unserer Zeit, das so zu sehen, dass man die Ältesten in der Gemeinde und diejenigen, die am Wort Gottes dienen, die also von Gott berufene Verkündiger des Evangeliums sind, in ihrer von Gott geschenkten Autorität anerkennt. Sie stehen zwar nicht auf derselben Stufe mit den Aposteln, das ist klar. Sie können sich sogar in der Lehre hier und da in bestimmten Fragen einmal irren, das ist durchaus möglich. Und ganz gewiss sind sie in ihrem Charakter und in ihrem Verhalten sehr, sehr unvollkommen, obwohl sie sich Mühe geben, sich nach einem geheiligten, Gott wohlgefälligen Leben auszustrecken. Und doch ist es wichtig, dass die Gemeinde ihre Autorität als Älteste und auch als Verkündiger des Evangeliums anerkennt, dass sie sich darunter beugt, darunter stellt, sich unterordnet. Geschieht das nicht, ist es der ganzen Gemeinde zum Schaden. Geschieht das nicht, wird hier der Geist der Rebellion, der Geist des Hochmuts offenbar. Luther nannte das den Rottengeist. Das klingt sehr stark in unseren Ohren, aber ist im Grunde genommen genau das, was die Heilige Schrift meint. Der Geist der Rebellion, der Aufmüpfigkeit, Mangel an Unterordnung, gerade in unserer Zeit beobachtet man das immer wieder. Und dass dieser Mangel an Unterordnung sich sehr, sehr fein abdecken kann mit dem Wort Gottes. Das heißt also immer wieder in einem frommen, unter einem frommen Deckmäntelchen in Erscheinung tritt. Vielleicht ist diese Gefahr auch besonders da gegeben, wo man sich als Gemeinde selbstständig macht, ihr Lieben. Das kann man aus einer guten, rechten, Gott wohlgefälligen Herzensgesinnung tun, das kann man aber auch tun in diesem Geist der Rebellion, des Mangels an Unterordnung. Also Kinder können auch nicht zu ihren Eltern sagen, ihr habt so viele Fehler, ihr lieben Eltern, was ihr mir jetzt zu sagen habt, das interessiert mich nicht. Sondern sie haben die Autorität ihrer Eltern, trotz der Unvollkommenheit der Eltern anzuerkennen, sich darunter zu beugen. Als wir vorhin auf dem Wege fahren, hier hin zur Gemeinde im Auto, da hatten wir hinter uns einen Polizeiwagen und den habe ich beobachtet im Rückspiegel und dann interessierte es mich sehr, ob sie auch den Blinker betätigten bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Das muss man nämlich tun. Für solche, die das nicht tun, also man macht sich tatsächlich strafbar, wenn man das nicht macht. Ich habe es genau beobachtet und sie taten es nicht. Und dann dachte ich, ja, jetzt hast du sie im Rücken. Wenn du jetzt einen Fehler machst und sie wollen dich dafür zur Rechenschaft ziehen, dann sagst du ihnen, sie halten sich ja selbst nicht an ihre Ordnungen. Und sofort strafte mich der Geist Gottes. Und da wurde mir neu bewusst, das ist dieser Geist der Rebellion, ja. Ich habe mich dem unterzuordnen. Ob sie Fehler machen oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ob sie sich selbst daran halten oder nicht, ist völlig uninteressant. Ich habe mich an diese Ordnung zu halten und es ist letztlich die Ordnung Gottes für mich. Und eine Rebellion gegen diese Ordnung ist eine Rebellion gegen Gott selbst. Dieser Geist der Rebellion steckt tief in unseren Herzen. Und muss vom Geist Gottes gestraft werden, da müssen wir überführt werden und da gibt es nichts anderes, als dass wir uns beugen und demütigen und Buße tun darüber. Dass der Herr uns da reinigt und uns vergibt. Der Geist Gottes Raum hat, der Geist Gottes ist kein Geist der Rebellion, ist ein Geist der Unterordnung. wo das nicht mehr stimmt, geht alles in chaotischer Weise drunter und drüber. Und das beobachten wir ja nun wirklich in unserer Gesellschaft. Das beobachten wir in den Ehen, in den Familien, in den Gemeinden und darüber hinaus in unserer Gesellschaft. Der Herr mag uns bewahren vor diesem verhängnisvollen Geist. Gut, also, die Verkündiger, die Ältesten in der Gemeinde sind nicht besser als alle anderen. Sie haben auch keine Mittlerfunktion wie die alttestamentlichen Priester, aber sie sprechen dennoch in göttlicher Autorität. Und es ist wichtig, dass wir das akzeptieren und anerkennen. Es interessiert uns dabei nicht in erster Linie ihre Person, sondern das, was sie von der Bibel her zu sagen haben. Das interessiert uns. Ich halte den Talar für gar keine schlechte Sache. Ich habe nicht vor, in Zukunft einen zu tragen hier. Es gibt vielleicht auch nur wenige, die mir passen würden. Aber ich halte grundsätzlich den Gedanken, der dahinter steckt, für gut. Hier redet also nicht der Herr Meier und der Herr Schulze und der Herr Müller, sondern mit seinen Schwächen und Fehlern, sondern es redet hier ein von Gott berufener Verkündiger des Wortes Gottes, sofern er wirklich das Evangelium verkündigt. Und es ist wichtig, dass diejenigen, die dieses Wort hören, immer wieder durchdringen zum Wort selbst. Auch die Person kann ihnen durch die Verkündigung des Wortes Gottes lieb und wert werden, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Wort selbst ist es. Und eine geistliche Einstellung, eine geistliche Gesinnung offenbart sich im Herzen des Einzelnen immer wieder darin, dass der Betreffende zum Wort selbst durchdringt. Das ist das Entscheidende. Das ist also die eine Seite, die Autorität hier eines Apostels und auch, wenn auch in etwas schwächerer und abgewandelter Form, die Autorität der Ältesten in unserer Zeit in der Gemeinde und speziell da auch der Verkündiger des Evangeliums. Die andere Seite wird hier besonders deutlich. Johannes nennt sich einen Bruder. Er ist ein Bruder. Das heißt, er will der Gemeinde hier damit zu verstehen geben, ich stehe nicht über euch, ich bin nicht besser als ihr. Ich habe zwar einen besonderen Auftrag von Gott erhalten, aber ich bin euer Bruder. Ich lebe ganz genau so von der Vergebung der Sünden, von Golgatha her, von der Gnade in Christus Jesus, wie auch ihr. Der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft, Pastor Affeldt, war ein solcher Mann, der Bruder unter Brüdern sein wollte. Das spürte man ihm ab. Das sah man an seinem ganzen Verhalten und ich denke, das war auch eine gute Sache. Und das andere, was Johannes hier betont, ist, dass er Mitgenosse an der Bedrängnis ist. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis. Das heißt also, ich rede hier nicht von oben herab, sondern als einer, der weiß, was es bedeutet, innere und auch körperliche Not zu tragen. Ähnlich schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 1, er nennt sich einen Mitältesten an dieser Stelle, und gerade auch im Zusammenhang mit dem Leiden. Also hier wird die andere Seite ganz besonders betont und herausgestellt. Nicht die Autorität eines Apostels, die sie hatten, sondern eben, dass sie mit den Geschwistern hin und her in den Gemeinden letztlich auf einer Stufe standen, gerade auch im Blick auf das Leiden, das die Nachfolge Jesu mit sich bringt. Wir leiden genauso wie ihr und wissen um die Probleme und Schwierigkeiten und die Anfechtungen, die damit verbunden sind. Das will er ihnen deutlich machen. Sowohl Petrus will das tun, als auch Johannes hier. Und wir alle wissen das aus eigener Erfahrung, wenn wir ein Stück weit von anderen verstanden werden, dann öffnen sich unsere Herzen, auch für Ermahnungen, für Korrektur, die wir ja alle nötig haben, ohne Ausnahme. Der Apostel Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief. Da erzählt er von seinen persönlichen Leidenserfahrungen. Und in diesem Zusammenhang spricht er von dem Trost, von dem Gott alles Trostes, der uns tröstet in allerlei Trübsal. Und er schreibt, das geschieht darum, damit wir auch in der Lage sind, andere zu trösten, die in ähnlichen Trübsalen sind, die in ähnlichen Nöten sind. Und wenn wir das spüren, der andere hat zumindest ein Stück weit Verständnis für meine Situation, dann sind wir offener für das, was er uns zu sagen hat, sowohl an Trost als auch an Korrektur. Das ist einfach so. Also wenn du im Augenblick in großer Not bist, wer weiß, ob das nicht dazu dienen soll, dass du einmal einem anderen in einer ähnlichen Not Trost und Beistand sein kannst. Walter Lüthi erzählt, ich lag als Junge einmal längere Zeit im Volksspital. Wir waren 23 Männer im gleichen Raum. Da wurde geweint und gelacht, gebetet und geflucht, gezotet und gestorben. Vor allem aber geschah da das Wunder der Tröstung, von Nachbar zu Nachbar hinüber ein Wort, eine kleine Handreichung, unvergessliche, köstliche Tröstung, wenn man als Leidender neben Leidenden liegt. Die China-Missionarin Ruth Paxton gewann das Herz einer Frau, die 5 Kinder verloren hatte, indem sie zunächst einmal mit ihr weinte. Und dann konnte sie hinweisen auf die große Liebe Gottes, die nicht nur gegeben hatte, sondern die auch genommen hatte. Gottes Liebe kann nicht nur geben, sondern sie kann auch nehmen. Aber sie ist und bleibt Liebe. Johannes kann den Geschwistern sagen, schau, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte, der eine besondere Nähe zu Jesus gehabt hat. Und nun seht, wie es mir ergeht, welche Not ich leide, in welchen Trübsalen ich mich befinde. Und ich zweifle nicht an der Liebe Gottes. Trotz allem halte ich fest an der Liebe Gottes. Und so zweifelt auch ihr nicht an der Liebe Gottes. Maria und Martha ließen Jesus ausrichten, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Den du lieb hast, der liegt krank. Das heißt, Gottes Liebe zeigt sich nicht immer nur in den schönen, angenehmen Dingen, sondern gerade auch in den leidvollen, notvollen Erfahrungen unseres Lebens. Und nun schreibt Johannes hier, und Mitgenosse an der Bedrängnis, das heißt also an der Trübsal. Bedrängnis, was bedeutet das? Hier steht ein Wort, das man auch übersetzen kann mit Druck. Druck, Enge, Angst. Uns ist das Wort nicht unbekannt aus dem Johannesevangelium, wo der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, ihr seid in der Enge, ihr seid bedrängt, ihr leidet Druck. Das ist das, was unserer Erfahrung entspricht. Und das war bei Johannes so. Und da gab es zweierlei Arten von Trübsal. Grundsätzlich einmal äußere körperliche Trübsal, die er zu erdulden hatte, und dann seelische Not. Er befand sich in der Verbannung auf Patmos. Um es noch einmal zu sagen, er machte dort nicht Urlaub, sondern er befand sich in der Verbannung. Und jemand schreibt dazu, die Verbannung auf eine entlegene Insel gehörte zu den üblichen römischen Strafen. Sie wurde normalerweise bei politischen Vergehen ausgesprochen und war in solchen Fällen keineswegs die schwerste Strafe. Durch die Verbannung verlor der Betreffende zugleich seine Bürgerrechte und seinen gesamten Besitz, abgesehen von einem Betrag, mit dem er sein Existenzminimum bestreiten konnte. Verbannte wurden weder persönlich schlecht behandelt, noch wurden sie auf der Insel eingesperrt. Innerhalb der engen Grenzen derartiger Inseln durften sie sich frei bewegen. Anders als bei den politischen Gefangenen verhielt es sich bei Johannes. Er gehörte zu den Anführern der Christen, die als Verbrecher galten. Man muss sich daher wundern, dass er nicht sofort hingerichtet wurde. Verbannung bedeutete für Johannes harte Arbeit in den Steinbrüchen der Insel. Einer derartigen Verbannung ging die Auspeitschung voran. Die Verbannung war gekennzeichnet durch das ständige Tragen von Fesseln bei dürftigster Bekleidung. Hinzu kamen unzureichende Verpflegung, das Schlafen auf dem blanken Fußboden, ein dunkles Gefängnis und das Arbeiten unter der Peitsche militärischer Aufseher. Die Lebensbedingungen auf Patmos waren für Johannes sehr, sehr hart. Und zu diesen körperlichen Nöten und Beschwernissen kamen die seelischen. Johannes wäre mit Sicherheit viel lieber unterwegs gewesen, hätte unter den Gemeinden gewirkt, hätte ihnen in ihrer Trübsal beigestanden, ihnen Mut zugesprochen, sie gestärkt, ihnen das Wort Gottes gebracht. Aber nun befand er sich auf Patmos, in der Isolation, fern von den Gemeinden, die er doch liebte, für die er da sein wollte. Und das war seelische Not für ihn. Sicherlich hat er sie im Gebet begleitet, ganz gewiss. Im Gebet den Herrn angefleht, er möchte sich erbarmen über die Gläubigen, dass sie die Kraft empfingen, auszuharren, im Glauben zu bleiben, zu erdulden. Aber er war eben nicht unter ihnen, seelische Nöte. Das war Trübsal, von der er hier schreibt, euer Mitgenosse an der Bedrängnis, an der Trübsal, und zwar um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus, weil er zu Jesus gehörte, weil er den Namen Jesus hochhielt. Ihr Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Achtet einmal darauf. Man spricht heute viel lieber von Gott als von Jesus. Selbst in gläubigen Kreisen hat das Einzug gehalten. Aber das reicht nicht. Es ist wichtig, dass wir immer wieder den Namen Jesus bekennen, in dem Gott sich geoffenbart hat, und zwar Jesus, der Gekreuzigte. Jesus, der Gekreuzigte, leiblich auferstandene, erhöhte und wiederkommende Herr. In ihm hat sich Gott geoffenbart, in keinem anderen. Dieses Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, ist von größter Bedeutung, gerade in unserer Zeit, dass in keinem anderen das Heil ist. Nicht in Allah, im Mohammed, im Buddha oder wo auch immer, sondern einzig und allein in Christus, ganz allein in ihm. Auch nicht in deinen frommen Werken, das ist kein Heil, nicht in dir selbst, in Christus allein. Also ganz, ganz wichtig, um des Zeugnisses von Jesus willen. Ein modernes Wort für Trübsal ist das Wort Stress. Ich habe mal nachgeschlagen, was das bedeutet im englisch-deutschen Wörterbuch. Das bedeutet Druck, Belastung, Spannung. Ich denke, ein gesundes Maß an Stress ist gut, brauchen wir alle, um zu bestimmten Leistungen angespornt zu werden. Das ist nicht verkehrt, aber es gibt eben auch eine Überforderung des Einzelnen. Es gibt einen ungesunden Stress bis hin zum Zusammenbruch. Man nennt das heute Burnout. Und es gab in diesen Tagen einen Artikel in der Tageszeitung, da ging es um dieses Thema und da hieß es, jeder dritte Bürger in Nordrhein-Westfalen steht dauernd unter Druck. Dauernd unter Druck, Stress. Hauptgründe sind der Beruf und die Finanzen. Und an diesem allgemeinen Druck, an dieser allgemeinen Trübsal, nennen wir es mal so, das ist ja im Grunde genommen auch Trübsal, ja? Wenn man unter ständigem Druck steht und diesem Druck nicht ausweichen kann. Daran haben auch die Christen teil. Auch sie machen manches Mal diese Erfahrung, dass es kein Entrinnen gibt. Sie müssen einfach weitermachen. Sie stolpern so vor sich hin. Es ist, als wenn jemand mit einer Peitsche hinter ihnen steht und treibt sie vorwärts und sie können nicht mehr. Sie quälen sich durch den Alltag. Das ist Stress, das ist Trübsal aufgrund einer ständigen Überforderung. Auch daran haben die Christen Anteil, dürfen aber damit rechnen, dass der Herr sie immer wieder aus dieser Enge herausführt in die Weite. Mag es auch lange dauern. Gott weiß ja, was er tut. Ja? Wie lange er jemanden diesem Druck aussetzen kann, das weiß der Herr. Wie weit er den Bogen spannen kann, ja? Damit er nicht gänzlich zerbricht. Wir haben einen barmherzigen, liebenden himmlischen Vater. Kann uns manchmal sehr, sehr viel zumuten. Aber es kommt der Augenblick, da werden wir aus der Enge auch in die Weite geführt. Das ist ein allgemeines Leiden. Aber es gibt eben auch dieses spezielle Leiden um Jesu willen, wovon Johannes hier spricht. Um des Zeugnisses von Jesu willen. Und daran haben wir auch teil. Ich war in mancherlei Anfechtungen und Nöten. Nicht nur unsere Geschwister, die unter diesem schrecklichen äußeren Verfolgungsdruck stehen. In Korea, Nordkorea, Indien und wo auch immer in dieser Welt, sondern auch wir hier im Westen haben etwas, spüren etwas davon, was es heißt, um Jesu willen, um des Glaubens willen, Trübsal zu haben, Druck zu haben, Stress zu haben. Aber es ist dann ein umso größerer Trost, wenn man hier lesen darf, dass wir nicht nur teilhaben an der Bedrängnis, sondern dass wir auch teilhaben an dem Reich. Darauf richtet sich der Blick des Apostels Johannes. Da geht es um die zukünftige Herrlichkeit, ihr Lieben. Was unserer Verkündigung oftmals fehlt in unserer Zeit, das ist dieser Bezug der Ewigkeit. Wir sind so gefangen von dem Jetzt, von der sichtbaren Welt, dass wir oftmals diesen Blick für das, was auf uns zukommt, den Blick für die zukünftige Herrlichkeit, der wir entgegengehen, ganz verlieren, ganz aus den Augen verlieren. Ein alter Bruder sagte damals schon, vor einigen Jahrzehnten, es fehlt der Verkündigung oft dieser tiefe Ewigkeitsklang. Ihr Lieben, wir haben es doch gut. Wir haben es doch wirklich gut. Wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Vollendung. Dann werden wir Gemeinschaft haben, auf ewig Gemeinschaft haben mit dem, der uns liebt und uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, wie Johannes in den Versen zuvor schreibt. Ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit unserem Vater im Himmel. Keine Sünde mehr, keine Sünde mehr, nichts mehr, was Gott betrüben wird. Nichts mehr, was uns untereinander trennen könnte. Die Gemeinschaft untereinander trüben könnte, nichts mehr von all dem, kein Leid mehr, kein Geschrei, der Tod wird nicht mehr sein. Offenbarung am Ende. Das ist doch herrlich. Wir gehen nicht dem Tode entgegen, wir gehen der himmlischen Herrlichkeit entgegen, ihr Lieben. Alle Menschen in dieser Welt leben letztlich auf diesen letzten Augenblick des Todes zu. Natürlich, dahinter kommt das Gericht, das wissen sie nur nicht. Aber wir leben nicht auf den Tod zu, sondern auf den Herrn der Herrlichkeit, auf die ewige Gemeinschaft mit ihm. Wir haben Teil am Reich, so sagt Johannes hier. Wobei das nicht gleichgewichtig nebeneinander steht, ihr Lieben. Ich war teilhaben an der Bedrängnis und teilhaben am Reich. Sondern es geht um eine Herrlichkeit, die unendlich schwerer wiegt als das Leiden, das wir hier in dieser Zeit zu erdulden haben. Paulus spricht davon im Römerbrief und er spricht davon im 2. Korintherbrief. Lasst mich zumindest die Stelle im Römerbrief, Kapitel 8, einmal vorlesen. Denn ich bin überzeugt, so schreibt er in Vers 18, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und bis dahin, wir kommen zum Schluss langsam, bis dahin lautet die Devise für uns, für Gemeinde Jesu, für jeden einzelnen Gläubigen, ausharren. Geduld üben. Johannes sagt, wir haben Teil an der Bedrängnis, ich habe Teil am Reich, ich habe auch Teil an der Geduld in Jesus. Menge übersetzt mit ständigem Ausharren. Hier handelt es sich um ein Wort, das die Bedeutung hat von drunter bleiben. Also drunter bleiben unter den Lasten, die Gott uns auferlegt. Das heißt Geduld üben. Und Glaube und Geduld gehören sehr eng zusammen. Der Hebräerbrief macht das deutlich. Wir erreichen die Verheißung Gottes durch Glauben und Geduld, das heißt durch Ausharren im Glauben. Und davon spricht hier der Apostel Johannes. Und das ist etwas, was in der Bibel immer wieder betont wird, auch in den Psalmen. Aber wir denken auch an das Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden, der wird das Ziel erreichen. Oder aber eben diese eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, dass wir Geduld nötig haben, um das Verheißene zu erlangen. Und das ist nicht eine Tugend des natürlichen Menschen, sondern es handelt sich hier um ein Gnadengeschenk Gottes, ihr Lieben. Und darum sagt Johannes, an der Geduld in Jesus. Wir haben diese Geduld, dieses Ausharren allein in Christus, ihr Lieben. Wir haben das nicht von Natur. Wenn wir einmal am Ziel sein werden, dann werden wir uns nicht rühmen können, weil wir ausgeharrt haben, weil wir drunter geblieben sind unter den Lasten, die Gott uns auferlegt hat. Sondern wir werden nichts anderes rühmen als die Gnade Gottes in Christus Jesus. Wir haben auch dieses Ausharren einzig und allein in Christus. Die Garantie dafür, dass Gemeinde Jesu ans Ziel kommt, liegt nicht in uns, nicht in unserer Entschiedenheit, nicht in unserer Treue, nicht in unserem freien Willen, den wir nicht haben, im Blick auf die Dinge, die Gott betreffen, sondern liegt allein in seiner Gnade, allein in Christus Jesus. Dazu aus dem Westminster-Bekenntnis, der Artikel 17, diejenigen, die Gott in seinem geliebten Sohn angenommen, wirksam berufen und durch seinen Geist geheiligt hat, können weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen, sondern werden gewiss darin bis ans Ende beharren und ewig selig werden. Dieses Beharren der Heiligen, also der Gläubigen, beruht nicht auf ihrem eigenen freien Willen, sondern auf der Unabänderlichkeit des Ratschlusses der Erwählung, der aus der freien und unwandelbaren Liebe Gottes des Vaters entspringt, einmal weiter auf der Wirksamkeit des Verdienstes und der Stellvertretung Jesu Christi und auf dem Bleiben des Geistes und des Samens Gottes in ihnen und auf der Natur des Gnadenbundes. Aus diesen allen entsteht die Gewissheit und Unfehlbarkeit des Beharrens. Ihr Lieben, welch ein Trost. Hier werden wir nicht unter Gesetz gestellt. Du musst aber ausharren. Du musst aber drunter bleiben. Und wenn du nicht ausharrst, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Ja? Sondern hier sagt Johannes, wir haben Teil. Wir haben Teil. So wahr wir Teil haben an der Bedrängnis, so wahr haben wir Teil an der ewigen Herrlichkeit und so wahr haben wir Teil an dem Ausharren in Christus, in Jesus. Das gehört unbedingt zusammen. Das ist Gnade. Nichts anderes als Gnade. Und damit dürfen wir rechnen. Es ist ein gewaltiger Trost, gerade für angefochtene Seelen, die Angst haben, wenn sie auf die Zukunft schauen und denken, was kommt da noch alles, ja, an Bedrängnis für die Gemeinde Jesu, werde ich auch durchhalten? Werde ich auch ans Ziel kommen? Und dann lesen wir hier, jawohl, in Christus Jesus ist das Ziel für dich garantiert, ist auch das Ausharren für dich garantiert. Ist das nicht herrlich? Das ist ein Trost. Nicht für leichtfertige Seelen, ne? Nicht für solche, die denken, naja, gut, ich mache das mit links. Nein, für angefochtene Seelen ist das ein herrlicher Trost, den die Heilige Schrift uns hier nahe bringt. Und so wollen wir getrost auch weiter wandern in dieser Zeit und Welt, auch wenn es mancherlei Dinge gibt, die uns bedrücken wollen, die uns Not bereiten. Wir wollen unsere Blicke richten auf die herrliche Zukunft, die in Christus Jesus auf uns wartet und damit rechnen, dass der Gott aller Geduld in der Lage ist, auch uns zu befähigen durch seinen Heiligen Geist auszuharren, bis zum Ziel. Amen.